Jesaja 9, Abvers 1. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen. Jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun.
Ganz herzlich zu diesem gemeinsamen Gottesdienst. Heute in besonderer Weise, weil wir uns versammeln und daran gedenken, dass der Herr Jesus Christus zu uns auf diese Erde gekommen ist. Ich möchte einen ganz besonderen Dank aussprechen. Jetzt ist Rebecca nicht mehr da. Ich glaube, die macht heute den Kindergottesdienst. Aber an alle die, die daran mitgearbeitet haben, an Rebecca ganz persönlich auch nochmal ganz, ganz großen Dank an all die Kinder und die Jugendlichen, die daran mitgewirkt haben. Es war schön, uns nochmal diese Botschaft mitzubringen, dass die ganzen Geschenke, die wir hier auf dieser Erde haben, sie sind einfach damit nicht vergleichbar, wer der Herr Jesus Christus ist. Und wenn wir doch ein bisschen auch tiefer in uns mal gehen und reflektieren, merken wir doch auch, dass gerade so diese Zeit, die Geschenke, der Trubel, der Stress und so alles uns eigentlich von dem abhalten möchte, wer der Herr Jesus eigentlich ist. Und es ist ein bisschen schade, dass man heute Weihnachten so ein bisschen darstellt, das ist das Fest der Geschenke, das Fest der Liebe, das Fest des Gebens. Aber in Wirklichkeit ist natürlich ein Fest der Liebe, aber es ist die Liebeserklärung, die Gott den Menschen gemacht hat, seinen Sohn zu geben, ihn uns darzugeben, damit wir heute leben können. Und das ist nochmal ganz schön, dass da der Kern dieser Botschaft auch in diesem Spiel nochmal durchgekommen ist. Ich stelle euch mal die folgende Frage. Wenn ihr mal hier guckt, wenn ihr euch mal dieses Baby euch anschaut, was würdet ihr sagen, was wird dieses Baby einmal beruflich machen? Was denkt ihr? Augenoptiker. Professor, Augenoptiker. Ich habe so einige haben auch Bibliothekar und sowas gesagt. Gut. Was meint ihr bei dem Baby, was wird das mal werden? Das Baby könnte Arzt werden, ja. Dieses Baby? Drummer. Ja, oh ja, der hat richtig, der hat, man merkt das richtig, der hat da richtig Kraft. Vielleicht so ein Drummer in so einer Band, wer weiß das, ne? Und hier? Ist auch niedlich, ne? Ja, geht man von aus. Sie könnte durchaus vielleicht mal Polizistin werden. Aber ich möchte gerne kurz dazu Stellung nehmen. Egal, wie man Kinder oder kleine Babys oder Kinder verkleidet, das muss am Ende nicht der berufliche Ausgang sein. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, dass wir nicht genau voraussagen können, wie ein Kind sich einmal entwickeln wird, welche berufliche Bahn dieses Kind einmal einschlagen wird und was es letzten Endes auch in der Gesellschaft später darstellen wird. Alle Kinder? Ich möchte bei einem Kind, beziehungsweise bei einem Baby, möchte ich doch nochmal Halt machen. Über dieses Baby wurde einiges ausgesagt. Diesem Baby sind Namen gegeben worden. Und es war ganz klar, was dieses Baby einmal sein würde. Lasst uns mal für einen Moment in die Vergangenheit reisen, etwa 2000 Jahre zurück. Vorher herrschte schon 400 Jahre lang Stillschweigen zwischen Gott und dem Volke Israel. Zumindest, wenn wir das von der Bibel ausmachen, können wir sehen, dass zwischen Maleachi bis hin zum Neuen Testament ein Stillschweigen war. Und doch kommt es dann plötzlich doch zu einem Reden Gottes durch einen Engel, der Johannes den Täufer ankündigt. Und dann überschlagen sich die Ereignisse relativ schnell. Johannes wird geboren, das können wir in Lukas 1,16 sehen. Und seine Aufgabe wird es werden, viele der Kinder Israels zu Gott zu führen. Aber bevor er noch geboren wird, erhält auch Maria eine Botschaft vom Engel Gabriel. Sie wird einen Sohn gebären und dieser wird den Namen Jesus tragen. Und dieser Sohn wird einmal als der Sohn des Höchsten bekannt werden. Er wird den Thron Davids besteigen und es heißt über ihn, dass sein Reich niemals enden wird, aus Lukas 1, 32 und 33. Stellt euch diese Szene einmal vor. Das ist natürlich immer schlecht dargestellt und ich bin immer sehr vorsichtig auch damit zu sagen, das ist jetzt Jesus, der da ist. Aber nur, dass wir mal vielleicht einen Blick bekommen, stellt euch das nochmal, diese Szene vor. 9 Monate später liegt da ein erstmal auf erstem Blicke hilfloses Baby in einer Krippe. Es benötigt die Liebe, die Fürsorge seiner Eltern, Wärme, Nahrung, Schutz. Auf der einen Seite ein Symbol der Hoffnung, das aber in diesem zerbrechlichen Zustand die größte Kraft in sich birgt. Wir reisen wieder 2000 Jahre nach vorne, mitten in unsere Gegenwart. Reisen wir nach Deutschland. Die politische Lage hier in unserem Lande hat sich verändert. Unser noch Bundeskanzler stand vor einer Vertrauensfrage im Bundestag und es wird klar, ein Umbruch ist politisch nötig. Neuwahlen stehen schon bevor. Und inmitten dieser Unsicherheit wächst der Wunsch nach einer klaren Führung und vor allen Dingen nach einem stabilen Frieden. In unserem Predigttext wird ein König erwähnt, dessen Herrschaft und der damit verbundene Frieden kein Ende finden wird. Und wenn wir doch einfach alle mal ehrlich sind, ist es nicht eigentlich der Wunsch eines jeden Menschen, dass wir uns Frieden wünschen? Frieden für alle. Eine Welt ohne Konflikte, ohne Kriege, ohne Leiden, ohne dem Tod. Doch um das jemals zu erreichen, bedarf es eine größere Macht. Eine größere Macht, als wir es selbst sind. Denn was haben wir gesehen? Viele Menschen sind schon zuvor gescheitert. Es kann nur Gott selbst tun. Wieder zurück in die Zeitmaschine, 2000 Jahre zurück. Wir stehen erneut vor diesem neugeborenen Kind. Sein Name ist Jesus. Engel verkünden den Hirten auf dem Feld, dass ein Retter geboren wurde. Und diese Hirten, sie repräsentieren eigentlich die einfachsten Menschen dieser damaligen Gesellschaft. Sie sind nicht groß angesehen, sind außerhalb der Stadtmauern, führen ihre Schafe von einem Feld zu einem anderen. Und doch sind sie ein wunderbares Bild auf den Herrn Jesus selber, der einmal ein wunderbarer Hirte sein wird, der seine Schäfchen führt. Das Evangelium erreicht die Menschen unabhängig davon, von ihrem sozialen Stand. Gleichzeitig kommen aber auch Weisen aus dem Morgenland mit kostbaren Gaben. Sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und letzten Endes finden sie den Weg zu dieser Krippe. Und die nicht unbedingt, so wie wir das kennen, so romantisch dargestellt ist, sondern in schlechter Verfassung, mitten unter Tieren, finden sie dort Jesus wieder. Sie folgen einem Stern und erkennen, dass in diesem kleinen Kind etwas außergewöhnlich ist. Und ihre Anbetung ist ein deutliches Zeichen dahingehend, dass hier nicht nur irgendein weiteres Baby liegt. Denn so wissen wir aus Offenbarung 19, Vers 9, dass nur Gott alleine anbetungswürdig ist. Ist dieses Kind nun ein Lichtbringer in einer dunklen Welt, der Friedefürst, dessen Herrschaft niemals enden wird? Ist dieses Kind womöglich Gott? Dies gilt es zu ergründen. Wir lesen noch einmal aus unserem Predigttext Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Historisch gibt es keinen Zweifel daran, dass Jesus Christus gelebt hat. Dies wird selbst von der Wissenschaft anerkannt. Doch die zentrale Frage bleibt: Ist er tatsächlich Gott? Und ich lade dich heute dazu mit mir ein, die biblischen Beweise darin zu betrachten, die die Überzeugung stützen, dass Jesus Christus tatsächlich Gott ist, der zu uns auf diese Erde gekommen ist. In unserem Text werden 5 Namen erwähnt, die uns helfen, die Bedeutung der Macht und die Macht dieses Kindes zu verstehen. Lasst uns gemeinsam erkunden, was sich hinter diesem Namen verbirgt und warum dieses Kind die größte Hoffnung in sich selbst birgt. Und so hat er die folgenden Namen: Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Und wenn man diese Sachen zusammenbringt, kann nur eine Sache dabei herauskommen. Daraus kann am Ende nur König Jesus Christus herauskommen. Aber verfolgt mit mir mit, was damit gemeint ist. Der erste Titel unseres Heilands heißt Wunderbarer. Was meint Wunderbarer? Wunderbar, wenn wir in einen Duden schauen, meint erstmal übernatürlich scheinend, das hohe Maß an Vollkommenheit zu haben oder sogar das Maß der Vollkommenheit zu überbieten. Etwas, was uns Menschen heute zum Staunen bringen wird. Es meint so viel wie phänomenal, außergewöhnlich, bedeutend, besonders auffällig, aber auch übernatürlich, unergründlich, unerklärlich. Es ist ein Attribut, welches wir in erster Linie Gott selbst zuordnen. Und das soll uns immer wieder zum Staunen bringen. In der Bibel kommt wunderbar sehr häufig vor. Und in den meisten der Bibelstellen sehen wir, dass der Begriff wunderbar den Abdruck Gottes trägt. Wir wissen beispielsweise, dass Gottes Werke aus Psalm 139, 14, ich lese jetzt nicht alle Bibelstellen vor, ihr könnt sie hier lesen, aber dass Gottes Werke, Gottes Zeugnisse, Gottes donnernde Stimme, Gottes Gnadenweise und Gottes Rat, sie werden in all diesen Bibelstellen als wunderbar bezeichnet. Ein weiteres eindrückliches Beispiel für wunderbar zeigt sich in der Geschichte von Abraham und Sarah. Als Gott ihnen die Geburt eines Sohnes verkündet, kann Sarah angesichts ihres hohen Alters nur lachen. Sie hält es für unmöglich. Doch Gott stellt daraufhin eine rhetorische Frage und fragt, sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Und hier wird deutlich, wunderbar ist ein Teil von Gottes Wesen, aber es ist gleichzeitig auch ein Versprechen, eine Zusage, dass er das Unmögliche möglich machen kann. Am größten sehen wir das darin, dass eine Jungfrau tatsächlich schwanger werden kann, ohne jemals von einem Mann gewusst zu haben. Und auch in dieser Bibelstelle werden wir nochmal neu daran auch erinnert, dass für Gott nichts unmöglich ist. Wir sehen gleichzeitig, dass durch den Heiligen Geist letzten Endes der Sohn Gottes auch zur Welt kommen sollte. Gott tut Wunder. Gott ist der Wunderbare. Doch unser Text über den Messias zeigt auch, dass Jesus Christus selbst ein Wunderbarer ist und auch so zu bezeichnen ist. Tatsächlich gibt es mehrere Stellen, wo wir ganz klar sehen können, dass Jesus Christus wunderbar ist. Angefangen damit mit den Wundern, die Jesus Christus tat. Wir kennen viele Wunder. Er verwandelte unter anderem Wasser zu Wein, lief auf dem Wasser, ließ Stürme verstummen, trotzte Naturgewalten, ging durch Wände, heilte Lahme, Blinde, Taubstumme, trieb Dämonen aus und holte Menschen von den Toten zurück. Das sind Wunder allerhöchster Natur. Und doch möchte ich auf zwei Stellen einen besonderen Augenmerk heute legen. Einem Alten, einem Neuen Testament. Zumindest die aus dem Neuen Testament habe ich euch hiermit aufgeschrieben. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und er ist wunderbar in unseren Augen. Diese Stelle kommt eigentlich erstmal aus dem Alten Testament, und zwar aus dem Psalm 118, ein messianischer Psalm, der ankündigt, dass der Messias kommt. Es ist eine prophetische Aussage auf ihn. Und sie erfüllt sich tatsächlich in Jesus Christus. Und traurigerweise, so oft wir natürlich auch für das Volk Israel beten, trotzdem von dem Volke Israel verworfen. Und er musste letzten Endes an das Kreuz von Golgatha gehen. Doch gerade er ist dieser Eckstein, der als Grundstein für Gottes Heilsplan gelegt wurde. Nur durch den Glauben an ihn werden wir einmal in Ewigkeit leben. Und die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist das nicht wunderbar? Es ist nämlich ein Wunder, dass wir heute mit Gott versöhnt werden können. Es ist ein Wunder, dass wir zu dem Vater im Himmel gebracht werden können. Es ist ein Wunder, dass es eine Zusage gibt, dass jeder Mensch in Ewigkeit mit dem Vater leben kann. Des Weiteren gibt es aber noch eine weitere sehr interessante Stelle, ich möchte sagen eine wunderbare Stelle, die noch einmal untermauert, dass Jesus Christus tatsächlich ein Wunderbarer ist. Als der damalige Richter Israels Simson angekündigt wurde, sprach Simsons Vater Manoach mit dem Engel des Herrn. Den Engel des Herrn haben wir öfter in Verbindung gesehen mit dem Herrn Jesus Christus. Und hier kommt etwas sehr Interessantes über ihn. In dieser Geschichte kommt nicht irgendein Engel zu Manoach, sondern es heißt, dass der Engel des Herrn persönlich mit ihm gesprochen hatte, Richter 13, 21. Und während des Gesprächs zwischen ihm und dem Engel des Herrn fragt ihn Manoach, wie ist denn dein Name? Und dieser Engel des Herrn, der antwortet mit einer Frage, fragt: Warum fragst du mich nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Richter 13, 18. Zweifelsohne könnte ich euch heute viele Bibelstellen nennen, die darauf schließen, dass der Engel des Herrn Jesus Christus ist, der für Gott spricht, der sich mit ihm identifiziert und letztendlich selbst auch Gottes Zuständigkeiten ausführt. Der Engel des Herrn wird später im Neuen Testament nicht mehr vorkommen, was darauf schließen lässt, dass mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit am Ende Jesus Christus nicht nur der Engel des Herrn war, sondern auch der Wunderbare tatsächlich in unsere Welt gekommen ist. Wir gucken uns den zweiten Namen an, der zweite Titel, Ratgeber. Viele Bibelausleger fassen die Begriffe Ratgeber und Wunderbarer zusammen. Ich würde das nicht so gerne machen. Sie nennen deswegen sehr häufig Jesus den wunderbaren Ratgeber und das würde stimmen auf jeden Fall. Doch ich sehe auch im Urtext, dass diese beiden Begriffe voneinander getrennt zu sehen sind. Doch der Messias, der natürlich ein Wunderbarer ist, wird sich gleichzeitig auch als ein Ratgeber herausstellen. Doch die entscheidende Frage auch hier ist Jesus Christus tatsächlich ein guter Ratgeber? Um dies wiederum verstehen zu müssen, müssen wir uns vergegenwärtigen, was macht eigentlich einen guten Ratgeber aus? In unserer Welt zeichnet sich ein Ratgeber darin aus, indem er durch Wissen, durch Erfahrung und Routine vieles erlebt hat und dadurch guten Ratschlag geben kann. Doch eines, was uns bewusst wird in dieser Welt, wer guten Ratschlag möchte, der weiß gleichzeitig, guter Ratschlag ist auch teuer. Bei Jesus hingegen ist guter Ratschlag niemals mehr als ein Gebet zu unserem Herrn. Jesus ist ein guter Ratgeber. An erster Stelle, weil er das personifizierte Wort Gottes ist. Er trägt Gott in sich. Er ist Gott und ist immer der beste Ratgeber. Aber wir wissen auch über ihn, beispielsweise hier, wenn wir Jesaja 11,2 lesen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und jetzt interessanterweise der Geist des Rats und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier sehen wir, dass Jesus Christus geleitet ist von dem Heiligen Geist, die Quintessenz von Weisheit, Verstand, wahrer Gottesfurcht, aber, so wie wir das hier auch gesehen haben, auch des Rates. Daher frage ich rhetorisch noch einmal, wo könnte ich jemals besseren Rat finden als bei Gott selbst? Das Wort Gottes, die Bibel, ist unser bester Ratgeber. Es gibt keinen besseren Ratgeber. Und wisst ihr, viele kommen ja auch gerne mal zu uns zum Leitungskreis und fragen uns nach guten Ratschlägen. Und vielleicht den einen oder anderen können wir auch geben. Aber ich kann euch nur sagen, das Wort Gottes ist immer der beste Ratgeber. Hast du dich schon mal jemals auf die Suche begeben, Jesus tatsächlich zu suchen? Ich wette mit dir, du wirst ihn dort in diesem Wort finden. Der Psalmist aus dem Psalm 119, Vers 24, der bringt es meines Erachtens treffend auf den Punkt, der sagt, ja, deine Zeugnisse sind meine Freude und dann, sie sind meine Ratgeber. Es ist wichtig zu wissen, dass Jesus Christus das lebendige Wort Gottes ist. Wenn du dich auf die Suche nach ihm begibst, dann wirst du Antworten finden. Wenn es dir an Weisheit fehlt, dann sagt Jakobus 1,5, wenn es jemanden an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der allen gerne gibt. Gott steht immer bereit, uns mit gutem Rat zu dienen. Aber einen der bedeutendsten Ratschläge, die Jesus jemals gegeben hat, sehen wir in Matthäus 7, in den Versen 24 bis 29. Er erzählt von einem klugen Mann, der auf seine Worte, auf Jesu Worte gehört hat und somit ein Haus auf Stein baut. Dieses Haus trotzt den Stürmen und bleibt standhaft. Und Jesus ermutigt uns, auf seine Worte zu hören, denn er ist Gott und Jesus Christus gibt dir die besten Ratschläge. Und ein ganz besonderer, wichtiger Rat, den ich dir heute ans Herz legen möchte, ein guter Ratschlag, der nicht von mir kommt, sondern von Jesus selber, ist das, was er in Johannes 3,36 sagt. Dort sagt er, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir gucken uns einen weiteren Titel an. Titel Nummer 3, starker Gott. Das ist wohl einer der stärksten Titel, die wir hier gelesen haben. Dieses kleine Kind, welches dort in der Krippe liegt, Jesus Christus, hat einen weiteren Namen. Sein Name ist starker Gott. In vielen Übersetzungen der Heiligen Schrift wie der Lutherbibel begegnen wir auch solchen majestätischen Bezeichnungen wie beispielsweise Gott Held oder starker Held. Im Hebräischen finden wir den Ausdruck El Gibor, was uns verdeutlicht, dass Jesus nicht nur ein einfacher Mensch ist, sondern ein ruhmreicher, gewaltiger Held, der in die Geschichte der Menschheit eintreten wird. Und wenn wir den Kontext unseres Predigttextes uns genauer anschauen, darauf möchte ich zwar nicht so stark jetzt eingehen, sehen wir aber eigentlich eine ganz tiefe Bedeutung dieses Titels. Dieser Messias, der in dieser Krippe geboren worden ist, ist nicht nur ein Symbol der Hoffnung, sondern er ist gleichzeitig derjenige, der berufen ist, der für die Freiheit seines Volkes kämpfen wird. Er wird Israel und schließlich auch uns alle von einer Herrschaft befreien und als ein gefeierter Held einmal in die Geschichte der Menschheit eingehen. Denn vor ihm wird am Ende kein Weltreich bestehen, egal wie stark es auch sein möge. Und stellt euch mal das vor, wie es in unserem Predigttext stand, wie die Menschen einmal jubeln werden. Denn dieser Sieg ist nicht nur einfach ein temporärer Sieg gewesen, sondern es ist ein ewiger Sieg. Ein Sieg, der die Geschichte der Menschheit verändern wird. Und in Vers 4 wird uns diese eindrucksvolle Vision vermittelt, wo es heißt, alle Stiefel und Mäntel, die durch Schlachtgetümmel und Blut geschleift wurden, werden von Feuer verzehrt. Das ist nicht nur eine bildliche Sprache, sondern ein kraftvolles Bild für den Frieden, den der starke Gott hält, der starke Gott mit sich bringen wird. Diese Dinge, die einst mit Gewalt und Leid assoziiert wurden, werden in der Herrlichkeit dieses neuen Friedensreichs niemals wieder existieren. Aus jüdischer Perspektive ist die Vervollständigung und Erfüllung dieser Hoffnung für sie noch ausstehend. Wir als Christen leben jedoch heute im Glauben daran, dass dieser starke Gott hält, eines Tages seine Verheißung erfüllen wird und ein Reich des Friedens aufrichten wird, in dem Freude, Harmonie, aber vor allen Dingen der Frieden im Mittelpunkt stehen werden. Titel Nummer 4, ewig Vater. Im 5. Vers wird uns noch eine weitere tiefgehende Wahrheit über dieses Kind offenbart. Ein Kind, ein Sohn wurde geboren und dieses Kind wird den Titel ewig Vater auch tragen. Doch gerade hier müssen wir nur aufpassen, ein paar Missverständnisse zu vermeiden. Wir dürfen Gott, den Vater und Gott, den Sohn nicht durcheinander bringen. Jesus Christus bleibt und ist der Sohn in der heiligen Dreieinigkeit. Er ist Gott und bleibt dennoch in dieser göttlichen Ordnung der Sohn, der sein Leben für uns alle hingeben würde. Aber wir sehen gleichzeitig, und das lernen wir auch aus der Schrift, beispielsweise Johannes 10, 30, das habe ich hier auch mit reingebracht, dass Jesus Christus aber auch ganz klar sagt, ich und der Vater sind eins. Und diese Aussage verdeutlicht, dass Jesus diese göttliche Essenz in sich trägt. Und doch bleibt er in seiner Rolle der Sohn innerhalb dieser Gottheit. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Ewigkeit, die diesem Titel innewohnt, alleine nur Gott zusteht. Und damit können wir gleichzeitig wiedererkennen, wieder etwas, was Gott nur zuzuordnen ist, ist hier Jesus Christus gegeben worden, ewig. Es ist aber nicht nur eine Bezeichnung für den Gottesstatus Jesu, sondern vielmehr eine Zusage an sein Volk, welches er durch seinen Tod erlöst hat. Jesus wird einmal, und das ist interessant, wenn wir genau in die Bibelübersetzung reingucken, auch in den Urtext, dort steht auch häufig der Vater der künftigen Ewigkeit. So wird er bezeichnet werden. Ein Vater, der sein Haus weise führt und für seine Kinder in der Ewigkeit sie versorgen wird. Jesus Christus wird also nicht nur der König sein, der mit Souveränität und Frieden regiert, sondern gleichzeitig wird er ein nahbarer Vater sein, der uns dazu zurüstet, aufbaut, so wie es ein liebevoller Vater tun würde. Die prophetischen Worte Jesajas erinnern uns daran, aus Jesaja 40,11. Hier geht es zwar um den Hirten und um seine Herde, aber es ist nicht schön zu sehen, wie Jesus sich um uns kümmert. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Und das ist eine wunderbare bildliche Darstellung der Fürsorge, der Liebe, die Jesus Christus für uns persönlich hat. Und im Psalm 103, Vers 13 lesen wir, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Und diese Worte laden uns mehr oder weniger oder mehr eigentlich hier ein, die väterliche Fürsorge und das Mitgefühl unseres Herrn Jesus näher kennenzulernen. Ein letzter Titel, wie ich finde, für mich persönlich der wichtigste von all diesen Titeln, obwohl alle natürlich genauso wichtig sind. Schließlich trägt Jesus noch einen letzten Namen, und zwar Friedefürst. Dieser Titel ist nicht nur ein einfacher Beiname, sondern er offenbart die tiefgreifende Absicht seines Reiches und seine herausragende Position innerhalb dieser Herrschaft. Jesus errichtet ein Reich des Friedens, und er wird der Fürst dieses Reiches sein, damit er, der auch als einziger diese Möglichkeit hat, für immer für Frieden sorgen wird. Das ist natürlich erstmal auf das messianische Friedensreich gefußt und da bin ich auch ganz klar, dass wir da auch ordentlich drauf gucken müssen. Und trotzdem sehen wir eine Sache, nicht nur für das tausendjährige Friedensreich wird es dort Frieden sein, nein, die Ewigkeit, die hinterherkommt, wird auch immer nur von Frieden geprägt sein. In einer Welt, die oft von Unruhe, Chaos und Konflikten geprägt ist, kann kein Politiker dieser Welt heute für fortwährenden Frieden seine Hand hinhalten und dafür garantieren. Doch inmitten dieser Unbeständigkeit sehnt sich doch das menschliche Herz nach Frieden. Und diese Sehnsucht haben wir alle. Frieden ist eben nicht nur ein physischer Zustand, sondern hat auch eine tiefere geistliche Dimension. In unserem sündigen Zustand sind wir als Menschen von Gott getrennt und stehen als Feinde ihm in einem feindlichen Verhältnis gegenüber. Deshalb benötigen wir jemanden, der als Mittler fungiert und Frieden zwischen uns und Gott schafft. Und so tut es Jesus letzten Endes auch. So steht es in der Bibel in Römer 5, Vers 1. Er ist das Bindeglied, das uns mit dem Schöpfer versöhnt und uns die Hoffnung auf ewigen Frieden gibt. Darüber hinaus spricht Jesus auch in Johannes 14, 27 noch von einem weiteren Frieden. Wir sehen, Frieden ist ein breiter Begriff hier. Einen Frieden, den die Welt nicht bieten kann. Das ist kein oberflächlicher Friede, sondern ein tief verwurzelter Frieden, der uns in den stürmischsten Lebenslagen uns trägt. Gläubige Christen erfahren diesen Frieden und können auch inmitten dieser großen Stürme des Lebens Fassung bewahren, weil sie den Frieden Jesu haben und ihr Vertrauen auf Gott setzen können. Dieser Frieden befähigt uns gleichzeitig dazu, in Einigkeit und in Harmonie miteinander umzugehen, so wie es in Kolosser 3, 15 steht. Wenn wir uns auf Jesus konzentrieren, auf das eine, das wirklich zählt, wäre es sogar möglich, dass wir Frieden auch hier in unserer Gemeinde, in unseren Familien, aber auch draußen in der Welt untereinander wahren könnten. Doch der Name Friedefürst aus Jesaja 9, Vers 5 verheißt uns, dass Jesus Christus ein Regent des Friedens sein wird. Die Verheißung, wie gesagt, besonders im tausendjährigen Reich wird sie sich erfüllen, aber auch in der Ewigkeit mit dem Herrn wird es ein ununterbrochenes Fest des Friedens sein, so auch in Apostelgeschichte 10, 36. In dieser zukünftigen Herrschaft wird es kein Leid, keinen Krieg und auch keinen Tod mehr geben, denn Jesaja 9, Vers 6 versichert uns, dass dieses Friedensreich kein Ende haben wird. Lasst uns zum Ende dieser Predigt innehalten und diese tiefgehende Bedeutung dessen, was wir heute gehört haben, noch einmal vor uns reflektieren. Wir wurden daran erinnert, wer Jesus Christus wahrhaftig ist. Er ist der Wunderbare, der Ratgeber, der starke Gott, der ewig Vater und Friedefürst. Diese Titel sind nicht willkürlich gewählt. Sie sind das Fundament unseres Glaubens und der Schlüssel zu einem ordentlichen Verständnis von Gott. Vor uns steht dieses Bild eines neugeborenen Kindes in einer Krippe, das trotz seiner Verletzlichkeit und Schwäche die Macht und Autorität eines Königs in sich trägt. So wie wir uns vorhin die kleinen Kinder und Babys angeguckt haben, wo wir nicht genau sagen konnten, was mit ihnen sein wird, ist dabei über Jesus klar gewesen, er wird einmal König sein. In diesem Wesen liegt die Verheißung der Erlösung, sodass sich die Knie der einfachen Hirten sowie der Weisen beugen, dass er der verheißene Messias ist. Es wird aber auch einmal ein Tag kommen, an dem jeder mal seine Knie beugen muss und eine jede Zunge auch bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Und die zentrale Frage, die sich uns stellt, glaubst du daran, dass Jesus Christus wahrhaftig der Herr ist? Er ist es, der alles einmal im Himmel hatte. Er kam auf die Erde, um uns vor der Hölle zu bewahren. Er bietet uns auch heute die Möglichkeit, in seinem Friedensreich zu leben, Gemeinschaft mit dem Vater und ihm, unserem König, zu haben. Wenn du diesen Frieden noch nicht gefunden hast, lade ich dich heute ein, diese Entscheidung zu treffen. Heute erhältst du diese Erinnerung noch einmal. Ich kann dir nicht garantieren, ob du sie so nochmal bekommen wirst. Heute solltest du mit Gott Frieden schließen. Denn die Geschichte, die uns heute wieder neu erzählt wird, zeigt auf, dass wir einen Retter benötigt haben. jemand, der zu uns gekommen ist, um uns zu erlösen und uns irgendwann in die Ewigkeit mitzunehmen. Aber für diejenigen auch unter uns, die bereits glauben, dass Jesus Christus der Herr ist, lasst uns darüber auch innehalten und die Größe unseres Herrschers würdigen. Er ist der Wunderbare. Er ist der Ratgeber, der starke Gott, der ewig Vater und der Friedefürst. Er heißt Immanuel, Gott mit uns. Gott ist wahrhaftig, auch heute mit uns. Möge der Name Jesu und auch die Namen, die wir über ihn heute kennengelernt haben, in euren Herzen leuchten und euch auch leiten. Das wünsche ich euch von Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, du bist es, der tatsächlich der Wunderbare ist, Herr. Du bist es, Herr, der Ratgeber ist, Herr. Du bist der starke Gott, Herr. Du bist ewig Vater und du bist der Friedefürst. Du bist Jesus Christus, der Messias. Du bist Gott selbst. Und der Name ist Immanuel, Gott mit uns. Und ich bin auch heute davon überzeugt, Jesus, dass du auch heute unter uns bist, Herr. So wie du es jeden anderen Tag zuvor auch schon getan hast. Und auch heute sprichst du aus, Herr, dass wir zu dir kommen sollen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du heute niemanden so nach Hause gehen lässt, wie er zuvor gekommen ist, Herr, sondern neu im Herzen gestärkt, Herr, dass du wahrhaftig der Größte bist, dass du den Namen des Höchsten trägst, dass du Jesus Christus, Gott selbst bist. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du diesen elendigen Weg gewählt hast, Herr, hier auf diese Erde zu kommen, um das zu retten, was ich nicht retten konnte, Herr. Aber ich danke dir, Herr, dass du alles bereit gemacht hast, dass du zu uns gekommen bist, dass du arm geworden bist, dein Kind, Herr, dass du das Himmelreich verlassen hast und dass du letzten Endes hier ein sündloses Leben geführt hast, Herr, damit du einmal an das Kreuz gehen solltest, Herr, was du getan hast, Herr, um für die Sünden der Menschheit den Zorn Gottes auf dich zu nehmen. Wir sind dir unglaublich dankbar, Herr. Wenn wir dich nicht gehabt hätten, wäre das nicht möglich gewesen. Und so wie wir das heute auch in diesem Anspiel gesehen hatten, die Krippe und das Kreuz sind nicht voneinander zu trennen. Es war die Intention, Herr, uns zu retten. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Mögest du auch heute von ganzem Herzen weiterhin verherrlicht sein. Mögest du gelobt und gepriesen sein. Ja, dein Name ist der Höchste. So danken wir dir. Und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.